Oberösterreich-Gespräche. Oberösterreich-Gespräche. Fragen, Analysen, aktuelle Themen in Radio Oberösterreich.
Einen schönen Abend und herzlich willkommen bei den Oberösterreich-Gesprächen, einer gemeinsamen Veranstaltung des ORF Oberösterreich mit den oberösterreichischen Nachrichten. Thema heute: Baustelle Krankenhaus, wenn Sie so wollen. Ein Thema, das als Teil benannt ist für die gesamte Diskussion in Sachen Reform des Gesundheitssystems. Johannes Jetschko und Gerald Mandelbauer begrüßen Sie zu dieser Diskussion, die live aus dem ORF-Landesstudio übertragen wird. Alle, die Einblick haben in unser Gesundheitssystem, erwarten sich, dass nicht ohne heftige Debatten abgehen wird, was da bis zum nächsten Frühjahr an Reform zustande kommen soll. Denn das Gesundheitssystem ist an einem Punkt angelangt, wo nicht zuletzt aufgrund der Bevölkerungsentwicklung, wir werden erfreulicherweise älter, die Finanzierung zum großen Problem wird. Es muss etwas getan werden, weil sonst die Sache aus dem Ruder läuft. Das ist bekannt. Die Nettozahlungen des Landes für die obersten Spitäler haben sich seit 1990 mehr als vervierfacht. Es wurde und wird ja enorm in die Modernisierung der Spitäler investiert. Bis 2012 werden es 1,8 Milliarden Euro sein. Trotzdem, vieles ist, so wie es heute ist, nicht mehr plausibel. Der Bedarf hat sich geändert. Manches, was längst reformfällig ist und als solches auch erkannt ist, wurde noch nicht umgesetzt. Und es geht letztlich, es betrifft auch alle als potenzielle Patienten, als Steuerzahler in jedem Fall. Daher taucht dann gleich die Frage auf: Wo wird gespart, wo wird umgeschichtet werden, wo soll verändert werden, was ist unerlässlich und wo wird am meisten zu tun sein? Was heißt das jetzt für die Regionen? Alles Fragen, die wir heute zumindest im Ansatz diskutieren wollen. Ich darf Kollegen Mandelbauer jetzt bitten, unsere Gäste vorzustellen.
Danke schön, Johannes Jetschko. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite, meine Damen und Herren. Ich darf Ihnen unsere Diskussionsrunde vorstellen und beginne mit Dr. Ernst Pichelbauer, einem studierten Mediziner, der heute als Gesundheitsökonom selbstständig ist. Pichelbauer gilt vielen Medizinern als Provokateur, weil er das bestehende System für intransparent und verschwenderisch hält. Seiner Meinung nach stecken noch 10-20% Reserven in diesem System. Pichelbauer kommt aus Oberösterreich und lebt in Wien. Unser zweiter Gast ist Magister Karl Lehner, er ist Vorstandssprecher der oberösterreichischen Krankenhausholding Gespark, die 10 Krankenhäuser in Oberösterreich betreibt und rund 9.300 Mitarbeiter beschäftigt. Magister Lehner ist studierter Betriebswirt, sozusagen ein Eigengewächs der Gespark. Er hat in seiner Laufbahn mehrere Krankenhäuser durchlaufen, ehe er an die Spitze des Unternehmens rückte. Das Pendant zur Gespark in der Stadt Linz ist das Allgemeine Krankenhaus, dessen ärztlicher Leiter Dr. Heinz Brock heute bei uns zu Gast ist. Der gebürtige Vorarlberger ist ausgebildeter Mediziner, seit 1989 am Linzer AKH tätig und seit 2002 in dessen Leitung. Als Vertreter der dritten Spitalsgruppe in Oberösterreich, der Oberösterreichischen Ordensspitäler, begrüßen wir Magister Peter Ausweger. Er ist der kaufmännische Direktor des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Linz. Die Gruppe der Ordenskrankenhäuser betreibt Standorte in Linz, Wels, Christkirchen, Braunau und Ried. Magister Ausweger ist studierter Betriebswirt wie Kollege Lehner von der Gespark. Bewusst und gegen jedes Protokoll als Letzten begrüße ich Landeshauptmann Dr. Josef Büringer, weil er sich zum zweiten Mal an einer Spitalsreform versucht und diese zur Chefsache erklärt hat. Die erste Reform des Jahres 2005 ist, zumindest ist es die Ansicht des Rechnungshofes in Oberösterreich, gescheitert. Sie hat nicht einmal Bruchteile der zuvor erwarteten Ergebnisse erbracht. Umso höher ist der Druck jetzt und auch die Gefahr eines möglichen Scheiterns. Eine Reihe von Experten und Politikern sitzt im Publikum, auch Sie darf ich ganz herzlich begrüßen. Wir begrüßen den Präsidenten der Ärztekammer Oberösterreich, Dr. Peter Niedermoser, von der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse, Direktor Franz Kiesel und schließlich, last but not least, die Gesundheitssprecher der Parteien, Frau Dr. Röper-Kellmeier von der SPÖ, die Frau Dr. Brigitte Pobiswell von der FPÖ und Ulrike Schwarz von den Grünen und schließlich als Vertreter der Allgemeinmediziner, Herrn Dr. Wolfgang Zillig.
Dankeschön. Ja, beginnen wir gleich sozusagen im Kern der Sache. Herr Landeshauptmann, Sie sagten mir im Sommergespräch des ORF, es werde bis zum Frühjahr, wörtlich zitiert, einen großen Wurf geben. Vermutlich wird über diesen großen Wurf bis jetzt so beharrlich geschwiegen. Worin besteht der?
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Herren Chefredakteure, wenn ich Ihnen das jetzt schon sagen könnte, dann würde ich das Geld der Steuerzahler für die Experten und für die Arbeit in den nächsten 6 bis 7 Monaten beim Fenster hinausschmeißen. Dort sind wir noch nicht. Ich darf zum ersten einmal sagen, ein großer Wurf war die Krankenhaus- und die Gesundheitsoffensive, denn wir investieren 1,8 Milliarden und stellen der Bevölkerung exzellente Häuser zur Verfügung. Zweitens, ein großer Wurf sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn sie sorgen dafür, dass wir in den Häusern bestmögliche Qualität in der medizinischen Versorgung haben. Und drittens, das Wort vom Scheitern hat der Rechnungshof nicht gebraucht. Das gebrauchen Journalisten. Ich denke zu Unrecht, denn wir hatten damals ungefähr eine jährliche Steigerungsrate von 5% und wir haben die Steigerungsrate der Kosten mit der ersten Reform um 0,75% gesenkt. Das ist ungefähr ein Sechstel oder ein Siebtel der Kosten. Das ist etwas, das muss erst jemand nachmachen. Aber der Wurf war zu klein. Das ist zugegeben. Der Wurf war zu klein. Jetzt kann ich Ihnen sagen, wo man aus meiner Sicht ansetzen muss. Und da gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen. Das erste ist, wir haben eine zu hohe Krankenhaushäufigkeit im Vergleich zu anderen Bundesländern und im Vergleich zu anderen Ländern. Das hängt aber auch mit der Zurückhaltung der Gebietskrankenkasse im niedergelassenen Bereich ein wenig zusammen.
Das heißt, zweitens, zu viele Einweisungen ins Krankenhaus.
Wir haben zu viele Einweisungen, ich will nicht sagen zu viele, wir haben mehr als in anderen Bundesländern. Das ist statistisch nachgewiesen. Zweitens, wir haben in der Entwicklung, wir haben ja mehrere Krankenhausträger, Doppelstrukturen im Leistungsangebot. Drittens, wir haben in den Krankenhäusern zwar einen geschützten Bereich, aber trotzdem einen Wettbewerb. Das ist a priori einmal nicht schlecht, weil das heißt, dass jeder, der dort arbeitet, am liebsten alles und in höchster Qualität an jedem Ort den Patienten bieten möchte. Es geht nur aus ökonomischen Gründen nicht. Und dieser Wettbewerb ist teuer. Und den Wettbewerb werden wir natürlich einfangen müssen. Wir haben Parallelen im Leistungsangebot in den einzelnen Versorgungsregionen. Man muss nicht 3- und 4-mal dasselbe anbieten, man muss es zurücknehmen, so unangenehm das ist.
Wir werden das dann detaillieren, aber nur noch eine Frage.
Wir müssen Ihnen die Gründe sagen. Seien Sie mir nicht besser, ich bin sofort fertig. Wir haben zu wenig tagesklinische Angebote, drum ist zu viel auf der Abteilung. Wir haben zu wenig Integration des Gesundheits- und des Sozialbereiches, also Pflege und Spital. Wir haben zu viel Betrieb auf den Spitalsambulanzen. Auch das hängt, gemessen an den anderen Bundesländern, auch das hängt mit dem niedergelassenen Bereich zusammen. Wir haben eine zu große Regelungswut, das kann aber Oberösterreich alleine nicht bewerkstelligen. Auch das muss man durchaus kritisch sagen. Das sind aus meiner Sicht die Hauptpunkte, auf die wir in der Reform eingehen müssen.
Herr Landeshauptmann, kurze Nachschlussfrage, vielleicht kann Ihnen eine erste Ziffer entlocken. Wie groß sehen Sie denn das Einsparpotenzial? Und was ist das angestrebte Ziel dieser
Das angestrebte Ziel ist...
Können wir eine Ziffer haben?
3 Ziffern. Wir haben derzeit für alle Krankenhäuser in Oberösterreich, von Krankenhäusern, nicht die privaten, Ausgaben von 1,7 Milliarden Euro im vergangenen Jahr.
Das ist eine Verdreifachung seit 1990.
Das ist ungefähr eine Verdreifachung seit 1990. Diese Kosten, wenn Sie den Durchschnittswert der letzten 5 Jahre nehmen, steigen bis zum Jahr 2020 auf knapp 2,7 Milliarden Euro. Und diesen Kostenanstieg müssen wir spürbar senken. Wir dürfen nicht bei 2,7 Milliarden landen, sondern maximal bei 2,450 oder bei 2,5 Milliarden. Wenn wir das schaffen, dann habe ich recht, wenn ich einen großen Wurf angekündigt habe.
Sie nehmen sich ein Viertel vor.
Wenn es uns gelingt, ein Viertel des Kostenanstiegs zu kappen, dann gelingt das nur, wenn wir in die Strukturen hineingehen, in den Versorgungsregionen. Also mit Kosmetik geht da gar nichts. Und echte Senkung, nicht weil zufälliger Jahr ist, wo ein niedriger Lohnabschluss ist. Solche Jahre haben Sie immer wieder. Sondern echte, nachhaltige Kostensenkung. Das ist ein wirklich gewaltiges Ziel. Das werden Ihnen Gesundheitsökonomen bestätigen.
Da können wir jetzt Dann können wir gleich jetzt fragen, Herr Dr. Pichelbauer. Ist dieses Ziel ambitioniert genug und warum braucht Oberösterreich eine Reform?
Also zuerst muss ich einmal sagen, dass mir die Worte des Landeshauptmanns gut gefallen. Ich hoffe, dass sie auch leben werden. Das ist immer das große Problem in der gesamten Gesundheitsreformdiskussion in Österreich, die 30 Jahre alt ist, dass zwischen dem, was gesagt wird und dem, was auf den Boden ankommt, riesige Hürden sind. Was das Viertel bei den Kosten betrifft, absolut, wenn das stimmte, wäre das nicht schlecht. Das Problem ist, dass Kostendiskussionen in die Zukunft, von gerade im Medizinbereich, von so vielen Faktoren abhängen, dass sie nicht so leicht prognostizierbar sind. Denken Sie nur daran, wir finden morgen eine Tablette, die den Herzinfarkt verhindert. Dann werden wir gigantische Kostenreduktionen erleben, weil dann ganze Abteilungen von inneren Medizin plötzlich nicht mehr notwendig wären. Deswegen sind solche Prognosen immer sehr heikel. Es kann nämlich umgekehrt genauso sein, wir finden morgen ein Medikament, das wahnsinnig teuer ist, aber auch den gleichen Effekt erzielte, dann können die Kosten explodieren. Also das sind immer so Sachen, dass die Sachen nicht so simpel voraussagbar sind. Wenn heute eine Echtreduktion stattfinden soll, dann heißt das aber auch, die Krankenhaushäufigkeiten, das wurde angesprochen, drastisch zu reduzieren. Und nur damit man sieht, in Österreich haben wir 26 Spitalsaufnahmen pro 100 Einwohner. Die Deutschen kommen mit 20 aus, an der zweiten Stelle in der OECD. Die Schweizer kommen mit 14 aus. Die Niederländer sind da ganz besonders gut, die brauchen gleich nur 11. Also dann sieht man, dass wir eine massive Verdrängung aus dem sogenannten Primärversorgungsbereich, also aus dem niedergelassenen Bereich, in Spitälern haben. Und wenn man dieses Problem nicht angeht, dann wird eine Kostenreduktion nur begrenzt stimmen. Denn, um es jetzt auch weiter auszuholen, sollte es wirklich so sein, dass der finanzielle Druck in den Spitälern niedriger wird, dann muss man davon ausgehen, und davon gehe ich aus, dass im Rahmen der Verhandlungen mit den niedergelassenen Ärzten sehr schnell diese Spielräume wieder ausgenutzt werden und die Verdrängung ins Spital weiter forciert wird. Also wenn das gelingen soll, dann geht das sicherlich nur, indem man eine gesamte Betrachtungsweise heranzieht, indem man versucht, die Patienten zu vermeiden. Und dann sind 25% realistisch und auch gut.
Kurze Nachstoßfrage, Herr Dr. Pichelbauer. Hat Oberösterreich zu viele Spitalsbetten, zu viele Spitalsabteilungen oder sogar zu viele Spitäler?
Definitiv. Also da ist Oberösterreich nicht alleine, da ist ganz Österreich. Wir haben zu viele Betten, wir haben zu viele Aufnahmen. In Oberösterreich ist zu beobachten, dass anlässlich der letzten großen Gesundheitsreformdiskussion auf Bundesebene die Aufnahmen sogar noch weiter steigen. Damit liegt Oberösterreich leider Gottes jetzt an der Spitze. Die Kärntner, auch wenn sie oft immer verschmäht werden, haben versucht, ihre Steuerungsinstrumente im Spitalsbereich deutlich proaktiver einzusetzen. Und die konnten die Vermeidung von Spitalsaufnahmen tatsächlich erreichen. Ja? Aber auch die sind nicht dort, wo man hin sollte.
Gut, da kommen wir noch hin. Kann das Land Anreize setzen? Wir kommen auch noch dorthin. Was muss getan werden im Bereich, in der Kommunikation und in der Organisation zwischen niedergelassenen Bereichen und Spitälern? Zunächst, hier haben wir die Spitäler oder die Spitalsträger am Podium. Und da möchte ich jetzt in ganz kurzen Statements bitte reihum beginnen. Eigendiagnose, was muss Ihrer Meinung nach und durchaus aus der Position des einzelnen Trägers geändert werden? Beginnen wir jetzt bei den Ordensspitälern, direkt Auswiger.
Ja, die Analyse ist ja sehr richtig, dass wir vielleicht zu viele Aufenthalte in den Spitälern haben. Aber was ist die Ursache dazu? Und ich glaube nicht, dass die Spitäler von sich aus hier so viele Patienten aufnehmen, sondern letztendlich ist das Gesamtsystem der Gesundheitsversorgung zu betrachten, nicht nur das Spitalsystem, um hier eine Analyse zu treffen. Und meiner Meinung nach hängt es natürlich ganz stark damit zusammen, wie hier die Finanzierung in Österreich geregelt ist, und man muss über das Spital hinausschauen, um hier im Zusammenhang zwischen Ambulanzen, niedergelassenem Bereich und stationärem Bereich hier einen Abgleich zu schaffen. Es ist halt so, dass hier aus dem niedergelassenen Bereich, aus dem sozusagen kassenfinanzierten Bereich hier Leistungen in die Spitäler hereinkommen. Wir sehen das in den Akutambulanzen, die hier während der Zeiten, wo draußen wenig Betrieb ist im niedergelassenen Bereich, hier die Ambulanzen entsprechend voll sind. Und ich glaube, man muss das Gesamtsystem anschauen, und der Schlüssel wäre hier eine Finanzierung, die abgestimmt ist. Man spricht auch von der Finanzierung aus einer Hand, dass Ihr niedergelassener Bereich und Spitalsbereich viel stärker verzahnt werden. Wir werden viele Probleme in der Zukunft bekommen, um überhaupt in den Spitälern Fachärzte zu halten, zu finden. Und ich glaube, dass wir hier das Potenzial des niedergelassenen Bereiches viel stärker nutzen müssen und aufeinander abstimmen.
Aber Tatsache ist schon, dass es einen Wettkampf gibt, dass es einen Wettbewerb gibt im Ranking zwischen den Spitälern und dass sozusagen ein Spital dem anderen vielleicht das eine oder eine andere abwerben möchte. Wir kommen später noch dazu. Gehen wir weiter bei Direktor Brock, AKH Linz.
Ja,
Selbstdiagnose.
Die Selbstdiagnose. Also nur um das gleich am Anfang klar zu sagen, ich bin sehr überzeugt davon, dass wir im Spitalsbereich noch einiges zu leisten haben, noch einiges an organisatorischen Verbesserungen durchführen können, um hier auch die Effizienz zu steigern. Ich bin ein wenig unglücklich darüber, wenn man immer isolierte Zahlen hier verwendet. Die Spitalshäufigkeit ist mit Sicherheit ein Charakteristikum unseres Systems. Aber, und das ist ja schon angeklungen, es stimmt ja, man muss ja das gesamte System betrachten und man muss auch die Gesamtwirkung der Versorgung auch betrachten. Wir sind in der Spitalshäufigkeit vor Deutschland und der Schweiz, das ist ja schon angeklungen, aber jetzt kommt die andere Zahl, diese beiden Systeme sind beide teurer als das österreichische System. Also auch hier ist es so, dass die Abstimmung zwischen niedergelassenem Bereich und Spitalsbereich eben deutlich im Vordergrund steht und nicht die Behandlung eines einzelnen Sektors. Ich bin mir aber auch sicher, dass wir im Spitalsbereich durch eine Veränderung des Leistungsangebotes oder der Leistungserbringung noch einiges leisten können. Tagesklinische Leistungen sind mit Sicherheit in der heutigen Organisationsform und mit der heutigen Technik wesentlich besser auch anzuwenden, als das vielleicht in der Vergangenheit noch war. Und auch hier muss man wieder fragen, warum ist das so? Warum sind wir hier nicht so weit, wie wir gerne sein möchten? Nämlich, weil die Finanzierung einfach die Anreize hier nicht in diese Richtung setzt.
Kurze Nachstoßfrage, wie geht es Ihnen, wenn wir vorhin gehört haben, die Kärntner verwenden bessere Steuerungsinstrumente, ausgerechnet die Kärntner?
Ich glaube, man muss da durchaus auch schauen, was diese Steuerungsinstrumente sind und ob nicht hier Rationierungen einfach angewendet wurden. Das ist nämlich, denke ich, das, was wirklich zu vermeiden wäre, dass man mit einem Kamm über alles drüber fährt.
Das wird ja nicht der Fall sein. Gehen wir jetzt zur GESPAG, Herr Direktor Renner. Die GESPAG ist sozusagen oberösterreichweit vertreten. Sie müssten, wenn ich jetzt diese Eigendiagnose noch einmal anregen darf, Sie müssten auch am besten wissen, wo es leicht Ballungen gibt, wo die Dichte mancher Sachen zu hoch ist, wie das Angebot verteilt ist in Oberösterreich.
Darf ich vorweg vielleicht eines sagen zum Thema Reformen, weil das ja das heutige Thema ist. Es geht, dass wir Reformen durchführen, und das haben wir auch gezeigt. Die GESPAG ist jetzt 8 Jahre alt. Wir sind mit 15 Spitälern gestartet und wir haben heute 10 Spitäler. Wir hatten damals 4.600 Betten, wir haben heute 3.900 Betten. Das heißt, es ist möglich, dass Reformen gemacht werden. Wir haben niemanden freigesetzt. Wir brauchen das fachliche Personal dazu. Wir sehen daher auch die Notwendigkeit für Reformen. Das, was aber sicher ein Erfolgsgarant sein wird für die kommende oder jetzt begonnene Spitalsreform, ist, dass es ein paar Grundprämissen gibt, die eingehalten werden müssen. Es muss eine Ausgewogenheit zwischen den Regionen geben, sprich die Ballungsräume, die sicher, um denen schon angesprochen wurden, es Parallelangebote gibt, Mehrfachangebote gibt, während in der Peripherie draußen es im Regelfall eine medizinische Basisversorgung gibt. Wir haben dort in diesen Spitälern gibt es eine Geburtshilfe, es gibt eine Chirurgie, eine Unfallchirurgie, eine innere Medizin, eine Intensivstation.
Das ist die Standardausstattung.
Bitte?
Das ist die Standardausstattung.
Das ist de facto die Standardausstattung, die es in den peripheren Spitälern gibt. Und das haben wir in Oberösterreich in dieser Form 7-mal.
Können wir da vielleicht ein bisschen konkreter werden? Worin besteht diese Ungleichbehandlung? Was fehlt zum Beispiel Rohrbach oder Freistadt, was Linz hat? Oder sind sie im Übermaß?
Naja, es gibt in den regionalen Spitälern eine ganze Reihe von Fächern nicht, die es in Schwerpunktkrankenanstalten gibt. Die es im Linzer Bereich gibt, die es in Steyr gibt, die es in Wels gibt, die es in Vöcklabruck gibt. Ob das jetzt HNO oder Augen oder Urologie ist etc., das sind Fächer, die können nur in größeren Spitälern angeboten werden.
Vielleicht fällt es mir leichter, hier eine kurze Aufzählung zu machen. Linz hat allein 4 neurologische Stationen. In der Großgeräteverteilung steht, könnte man sagen, fast alles in Linz. 13 MRs stehen in Linz, im Mühlviertel überhaupt nichts. Koronarangiographie ist in Linz 4-mal vertreten. Wir kennen den Disput um die Koronarangiographie in Ried. Also es gibt schon ganz konkrete Ansätze, wo man weiß, es gibt eine hohe Dichte des Angebots und es gibt offenbar unterversorgte Flächen. Herr Landeshauptmann, wird sich das sowieso regulieren durch das nächstjährige Budget?
Ich muss noch einmal darauf hinweisen, das Bittere an der Sache oder das Eigenartige an der Sache ist, dass uns aus dem Engagement der Ärzte und des gesamten Personals in den Häusern, aus dem großen Engagement, das sie entwickeln für die Patienten, letztendlich ein Problem erwächst. Denn ich muss da ein bisschen widersprechen, selbstverständlich gibt es einen Wettbewerb unter den Häusern. Ein Wettbewerb mit besseren Geräten, ein Wettbewerb um bessere Geräte, ein Wettbewerb mit Leistungsangebote. Das Eindämmen heißt aber auch, Ärzte und Mitarbeiter zurückdrängen und sagen, bitte beschränkt euch. Und das ist natürlich nicht die Ausgeburt der Motivation, aber aus diesem Problem, aus diesem Engagement erwächst ein Problem. Das ist das Erste. Das Zweite ist...
Entschuldigung, Herr Landeshauptmann, ja. Kann diese Reglementierungsfunktion der Politiker übernehmen? Politikern fällt ja das Nein sagen, ausgesprochen schwer. Da muss das eine andere Instanz
sein. Wir haben das jetzt in der Reform eben in einem Stufenplan gesetzt, dass zuerst die Experten sagen, was sein muss, wie man einen Masterplan so quasi für Oberösterreich erstellt, der die Patienten auf höchstem Niveau flächendeckend versorgt, der aber Doppelleistungsangebote und Organisationskosten aus dem System nimmt, ohne die Patienten zu schädigen. Und zur konkreten Frage, natürlich fordere ich die Häuser in Zeiten, in denen die öffentlichen Haushalte eng sind. Die Spitäler wollten knapp 4%, jetzt erfahren es die meisten auf diesem Weg. Sie bekommen 2,8 im nächsten Jahr. Nur das Problem ist, 2,8 Kostensteigerung bei den Urden und bei der Gesbag. AKH ist ein anderes System, weil da trägt ja die Abgangsdeckung die Stadt Linz im großen Ausmaß. 2,8% kosten den Gemeinden und Ländern 6%, weil der Bund und die Gebietskrankenkasse ihre Leistungen gedeckelt haben, ans Beitragsaufkommen oder ans Steueraufkommen. Heuer, also nächstes Jahr, 2011, das Jahr 2009, die Grundlage ist, 2009 war eine schlechte Beschäftigung, weniger Beiträge, weniger Steuern, daher zahlen die auch weniger ins System. Das heißt, 2,8% Kostenerhöhung in den Spitälern. Das ist eine Herausforderung. Da werden viele schon von sich aus einiges unternehmen müssen. Aber ich habe trotzdem im Budget 6% Steigerung und die Gemeinden haben auch 6% Steigerung. Daher muss beim nächsten Finanzausgleich dieser Deckel weg, weil er unfair ist.
Der Pickelbauer zur Großgeräteverteilung. Mhm. Wie beurteilen Sie das aus Sicht des Ökonomen? MR im Mühlviertel, viele in Linz, Mühlviertler Patienten müssen nach Linz für Operationen reisen und wieder retour fahren.
Genau, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich muss trotzdem vorerst noch sagen, also die Kärnten haben nicht rationiert, ja, sondern sie haben diesen quantitativen Wettbewerb unterbrochen, weil es ja dumm ist, auf Quantität zu setzen, man soll auf Qualität setzen. Das kann nicht.
In Oberösterreich
gibt es Wettbewerb. Ganz sicher den quantitativen Wettbewerb.
Auch den qualitativen, das muss zum Schutz der Häuser der Ärzte schon dazu sagen.
Ich wollte nicht behaupten, dass die Qualität schlecht ist, aber die Patientensteigerungen zeigen ja, dass man so viel wie möglich hereinholt, um eben auch dann in Budgetverhandlungen zu sagen, wir sind so wichtig. Und diesen Zirkel muss man unterbrechen. Und diesen Zirkel haben die Kärntner eben unterbrochen, ohne zu rationieren. die Milchmädchenrechnung mit Deutschland und der Schweiz, die will ich jetzt nicht anstellen. Ich will jetzt eher auf die Verteilung gehen.
Auf die Verteilung, vor allem müssen wir schauen, dass wir wirklich die Regionen Oberösterreichs, wir haben es gehört, darum habe ich das auch zitiert, wie Großgeräte verteilt sind. Nur als Beispielfall, wie kann man erreichen, dass es hier eine bessere Streuung gibt?
Also muss man die Funktion des Systems genauer betrachten. Also die wohnortnahe HEO-Abteilung, die ja vielleicht irgendwo gefordert wird, die ist Schwachsinn. Wenn halt eine Leistung notwendig ist, dann kann man Patienten in der Regel in der ganzen Welt herumschicken. Wesentlich ist, dass die Diagnostik möglichst dezentral und möglichst wohnortnah geschieht. Also wäre beispielsweise die MR-Ausstattung viel gescheiter, besser flächendeckend aufgestellt. Alle MR in Linz sind blöd. Problem ist halt, dass jeder sein MR will. Und wenn ich mir jetzt überlege, ob man diese MRs wirklich umschichten könnte, ob in Linz jetzt Standorte ihre MRs zugunsten von Braunau oder sonst irgendwo abgeben, dann wage ich halt zu behaupten, dass im Rahmen dieses Wettbewerbs alle Häuser es nicht wollen. Und dann fahren wir wieder in die Doppelgleisigkeiten. Aber von Vernunft her müsste man schauen, dass die Diagnostik möglichst dezentral stattfindet und die Therapie möglichst qualitativ zentralisiert wird. Also was dezentral geht, dezentral, und was nicht dezentral geht, zentral. Und das MR-Gerät ist ein diagnostisches Gerät und gehört dementsprechend flächendeckend.
Und wie durchbricht man diesen Zirkel? Wie lange hat man zuerst?
Also zum Ersten wünsche ich den oberösterreichischen Krankenhäusern nicht die finanzielle Basis des Landes Kärnten für ihre Finanzierung für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Denn wie dort die Spitalsinvestitionen und auch der Betrieb mittel- und langfristig abgesichert ist, wäre ein eigenes abendfüllendes Kapitel. Wie schafft man das? Ja, das ist nicht einfach. Daher setzt die Reform auch jetzt an, indem sie genau definiert, was muss ein Krankenhaus im ländlichen Raum leisten, genaue Anforderungsprofile, genau definiert, was muss ein Leitkrankenhaus in einer größeren Region leisten und wie schauen die Kompetenzzentren in der Zentrale aus. Ich bin ganz bei Ihnen, dass Diagnostik und Erstversorgung draußen bestens gemacht werden muss. Ich bin aber auch der Meinung, dass dort, wo hohe medizinische Anforderungen bestehen, das nur in den Zentren und in den Zentralspitälern gemacht werden kann. Erstens wegen der Fallzahl. Die Fallzahl hat eine gewisse Aussagekraft, auch wenn das immer wieder in Abrede gestellt wird. Eine gewisse Aussagekraft hat die Fallzahl.
Das heißt, je mehr dort behandelt oder diagnostiziert wird, umso höher ist auch der Qualitätsgrad.
Das sagen alle wissenschaftlichen Untersuchungen. Da brauchen wir nicht lange streiten. Die Frage ist, wie mache ich die Abstufung? Was ist im Erstversorgungskrankenhaus, das heißt, wenn Sie wollen, im peripheren Krankenhaus, obwohl ich die in ihrer Bedeutung nicht abwerten möchte? Weil sonst der nächste Weg wäre ja, diese zu schließen. Weil Transport in Wahrheit nicht mehr große Bedeutung hat. Das will ich nicht. Aus mehreren Gründen nicht. Und ich sage dazu auch deswegen nicht, weil in 4 Bezirken in Oberösterreich das regionale Krankenhaus der größte regionale Arbeitgeber ist. Das darf man auch nicht übersehen. Zweitens, welche Funktionen muss ein Spital haben, wie zum Beispiel das in Völkerbruck, dass das Leitkrankenhaus für die Versorgungsregion ist? Und was muss dem Kompetenzzentrum in Linz, Wels und Steyr vorbehalten bleiben? Das ist die entscheidende Frage. Diese Antwort muss die Expertenkommission geben und auf diese Antwort müssen wir dann, Anführungszeichen unten, Großschrift, mutig, Anführungszeichen oben, die Tatsachen aufbauen.
Jetzt nehme ich nur, das letzte Wort mutig, und weil Sie das Beispiel für Klabuck angezogen haben, da wird es zwangsläufig in Gmunden Änderungen geben müssen.
Ich würde jetzt und werde jetzt nicht Ihnen den Gefallen machen, auch wenn nachgesagt wird, dass Politiker das Journalisten gerne tun, werde Ihnen nicht den Gefallen machen, der Expertenkommission vorzugreifen und Einzelvorschläge hier ausbreiten. Klar ist, dass in jeder der 5 Versorgungsregionen es zu Veränderungen kommen wird. Wenn ich das von vornherein ausschließe, brauche ich eine Reform nicht einberufen. Ich habe einen Bekannten im Gesundheitswesen, der sich gut auskennt, ich sage keinen Namen. Und der hat mir gesagt, du bist ein Narr, was du dir antust. Geh her und reguliere alles über die Budgets. Setz einfach die Budgets herunter. Und ich habe ihm gesagt, dann wird das jetzt momentan
2 Jahre, vielleicht 3 Jahre, solange es niedrige Lohn- und Gehaltsabschlüsse gibt, funktionieren, dann wird man irgendwie drüber kommen und dann kommt die Gegenoffensive. Wenn wir nicht die Strukturen verändern, dann verändern wir nicht nachhaltig. Und ich bin kein Masochist, dass ich unbedingt gerne Tränen schneie, Blut fließen sehe und so weiter. Ich sehe es einfach als notwendig, weil man nur durch Strukturveränderungen nachhaltig, mittel- und langfristig unser wirklich exzellentes System auch finanzierbar erhält.
Danke, Herr Landeshauptmann. Herr Dr. Auswegger, noch einmal zurück zur Großgeräteverteilung. Wie sehen Sie Möglichkeiten, dass man diesen Kreislauf des unkoordinierten technischen Hochrüstens erstens durchbricht? Wären Sie bereit, Apparaturen abzugeben an die Peripherie? Und eine dritte Frage, finden Sie es legitim, wenn in irgendeinem Haus eine Großapparatur angeschafft wird, ohne vorhergehende Genehmigung?
Zu einzelnen Anschaffungen möchte ich nicht Stellung nehmen. Generell möchte ich dazu sagen, dass hier im Bereich der Diagnostik wahrscheinlich der Fokus auf die falsche Stelle gelegt wird. Nämlich, ich glaube auch, dass die Diagnostik, ob das Labordiagnostik oder radiologische Diagnostik ist, sie macht nur einen Bruchteil der Budgets aus, ist aber für die Weiterbehandlung, für die richtige Diagnose, für schnelle Diagnose entscheidend. Und die richtige Diagnose und die schnelle Diagnose ist für die weiteren Behandlungskosten sehr wichtig. Also ich glaube, man würde hier das falsch sehen, wenn man sagt, über die Diagnostik kann man das Gesundheitswesen hier zurechtrücken und einsparen, sondern gerade das Gegenteil. Ich glaube, dass man in der Peripherie sehr wohl eine sehr gute Diagnostik braucht, aber wie das schon angesprochen worden ist, die Entfernungen, die wir hier im Zentralraum und da meine ich auch das Müllviertel zurücklegen, das sind die Arbeitswege vieler Pendler, die jeden Tag zurückgelegt werden und für einen schwierigen Eingriff müsste es auch vielleicht hier zumutbar sein, dann auch zentralere Behandlungsorte aufzusuchen. Aber von der Diagnostik her würde das nicht so sehen, dass man hier etwas einsparen kann, sondern ich glaube, man muss viel stärker die Themen anschneiden, wo wir hier bei der Verweildauer sind und die müssen wir verkürzen. Wir müssen schauen, dass wir sozusagen hier tagesklinische Leistungen viel stärker zum Durchbruch sozusagen verhelfen. Und die moderne Medizin macht es sicher möglich. Und ich möchte noch einmal auf das draufbleiben, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn wir die Steuerungselemente, das ist die Finanzierung, nicht ändern, dann sind diese ganzen Nahtstellengeschichten ja von der Kommunikation sehr gut. Aber wie zuerst gesagt worden ist, der Wettbewerb wird daher nicht herausgenommen, sondern ich glaube, man muss viel stärker schauen, setzt man die richtigen Anreize, dann werden sich die Spitäler auch, denke ich, danach halten.
Aber Herr Direktor Auswegger, man nimmt sich ja damit die ganz normalen organisatorisch bewältigbaren Fakten, wenn man sich immer wieder auf Anreizstrukturen, auf Anreizmotivationen verlässt. Konkretes Beispiel, weil offene Punkte der Rechnungshof hier einmahnt und das ist ja auch längst bekannt, Kooperation Landesfrau- und Kinderklinik und AKH Linz, Parallelstrukturen, ich zitiere jetzt nach wie vor, Kooperation, Gynäkologie, Geburtshilfe fehlt. Ist das ein Leiden, das sozusagen chronisch geworden ist, Herr Direktor Brock? Als Beispiel einer fehlenden Kooperation, weil man immer sagt, es entstehen gemeinsame Energien durch Kooperation. Ist die schlichtweg da nicht möglich?
Dem möchte ich also ganz entschieden widersprechen. Es ist natürlich dieser Bereich der beiden nebeneinander gebauten Krankenhäuser ein sehr in den Vordergrund gespielter Diskussionspunkt gewesen in der Vergangenheit. Das sind sicherlich auch persönliche Profilierungen mancher Leute mit Schuld daran. Aber, und das eine muss man schon sagen, ich glaube nicht, dass es in Oberösterreich 2 Krankenhäuser gibt, die in einem derartigen engen, aufeinander abgestimmten Prozess mit zusammenarbeiten. Ich sage nicht, dass wir hier schon am Ende sind. Das will ich absolut nicht sagen. Wir arbeiten daran, wir machen Fortschritte und das, was gemeinsam auch aufgestellt wird, das, glaube ich, lässt sich durchaus sehen und durchaus demonstrieren. Gerade weil es um Großgeräte, um MRs geht. Auch hier ist ein gemeinsames Gerät angeschafft worden. Das sollte man zwei gemeinsame Geräte angeschafft worden. Diese Situation ist hier geregelt. Und diese Situation ist auch in einem ökonomisch vertretbaren Ausmaß geregelt. Ich darf aber zurückkommen auf das, was der Herr Landeshauptmann gesagt hat. Und ich kann Ihnen nur beipflichten, wenn Sie sagen, es kann nicht jede Leistung überall vorgehalten werden, da es ja schließlich auch die Situation der Fallzahlen und der Kompetenz gibt. Es ist durchaus so, dass es Kompetenzzentren geben muss. Ich erinnere nur daran, Oberösterreich ist das einzige Bundesland, in dem es nicht ein definiertes Zentralkrankenhaus gibt. Also die Konzentration von hochklassigen und hochspezialisierten Leistungen, das macht Sinn. Das ist, macht auch ökonomisch Sinn und vor allen Dingen von der Qualität und von der ja vom Outcome des medizinischen Prozesses macht es ebenfalls Sinn. Also ich glaube, wir sind aufgerufen, das ist auch das, was die Expertenkommission zu leisten hat, dass wir genau definieren, wo der Grenzstrich ist, wo es in der Peripherie eine Versorgungsmöglichkeit geben muss und wo es zumutbar ist, dass Versorgungsleistungen in den Zentralraum oder in ein Kompetenzzentrum hin abgegeben werden.
Fragen wir kurz die Gegenseite nach den Fortschritten in der Kooperation, Herr Lehner von der GESPAC, wie beurteilen Sie es? Oder also, täuscht unser Eindruck, dass neben organisatorischen und medizinischen Gründen auch politische Gründe bei all diesen Fragen eine große Rolle spielen, das Verhältnis zwischen Land und Stadt Linz und dass Spitäler auch als Möglichkeit für politische Einflussnahme gesehen werden?
Ich muss ja eines festhalten, einer Patientin, einem Patienten ist es im Regelfall vollkommen egal, welchen politischen Couleurs möglicherweise jemand in einem Spitalsträger zugerechnet wird. Also das muss ich von vornherein einmal ausschließen.
Und möglicherweise nicht
der dass Politik. Dass die Eigentümerstrukturen eine Rolle spielen, das ist vollkommen klar. Das ist aber in jedem Unternehmen so. Nicht nur beim AKH Linz, das der Staat gehört, und der Gesberg, das eine 100%-Tochter des Landes ist. Zum Thema Kooperation, es gibt eine ganze Reihe von tollen Projekten zwischen dem AKH und der Frauen- und Kinderklinik. Die Kinderkardiologie und die Kinderherzchirurgie ist ein weltweites Vorzeigeprojekt. Wir sind gerade dabei, die Anästhesie zusammenzuführen. Das ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Und eines muss man auch einmal klar sagen. AKH Linz und Frauen- und Kinderklinik in Linz sind insgesamt ein besonderes und eigentlich das oberösterreichische Zentrum für Gynäkologie und Geburtshilfe. Es gibt eine große Gynäkologie im AKH. Es gibt die größte Geburtsklinik Österreichs, und zwar mit großem Abstand in der Frauen- und Kinderklinik, und das seit 3 Jahren. Es gibt dort die In-vitro-Fertilisation. Wir betreiben gemeinsam AKH und Frauen- und Kinderklinik ein Brustkompetenzzentrum. Es gibt eine anerkannte Pränatalmedizin. Dass es Verbesserungspotenzial überall gibt und auch in diesem Bereich, das möchte ich nicht leugnen. Und da sind wir auch gemeinsam daran beim Arbeiten. Aber insgesamt ist es eine hervorragende Kompetenz, die dort angeboten wird. Ich möchte nur ganz kurz zum Thema Großgeräte zurückkommen, weil das so symptomatisch ist. Die Spitalreform wird aus meiner Sicht nicht gelingen, wenn Versorgungsgerechtigkeiten oder ich sage jetzt Ungerechtigkeiten zwischen Peripherie und den Ballungsräumen nicht klargestellt werden. Das muss ein Thema sein, sonst wird es nicht funktionieren. Der Herr Dr. Bügelbauer hat angesprochen, EMR-Diagnostik ist wesentlich in der Peripherie. Wir erachten es auch als wesentlich. Wo scheitern wir daran? Wir haben also seit mehreren Jahren Gespräche darüber geführt, jetzt nehme ich nur exemplarisch 2 unserer peripheren Spitäler. Wir haben insgesamt 6 periphere Spitäler, die alle zwischen 200 und 300 Betten haben. Ich nehme nur Rohrbach und Kirchdorf als Beispiel her. In Rohrbach sprechen wir seit einiger Zeit darüber, dass wir einen MR anschaffen wollen, der können ins Krankenhaus, damit wir keine Patienten transportieren müssen. Wir haben von vornherein auch angeboten, dass wir und beabsichtigt, dass wir das in Kooperation mit einem niedergelassenen Radiologen tun. Das heißt, das Gerät ist dafür Sorge getragen, wäre optimal leistungsmäßig ausgestattet. Woran scheitern wir? Wir scheitern nicht daran, dass wir keinen Niedergelassenen finden, mit dem wir das machen, sondern wir scheitern an den Rahmenbedingungen der Finanzierung, weil der niedergelassene Bereich ganz anders finanziert ist als der Spitalsbereich. Und das ist aus meiner Sicht einer jener Punkte, der in der Spitalsreform klargestellt werden muss, sonst wird das nicht optimal laufen. Wie soll man denn bitte jemandem erklären, dass wir in der Bühneisenwurzen einen MR stehen haben oder 2, einen niedergelassenen, einen im Spitalsbereich, im Mühlviertel überhaupt keinen und eine zweistellige Zahl in Linz? Da wird es in der Peripherie keine Bereitschaft für Reform geben, wenn man diese Verteilungsungerechtigkeit nicht klarstellt oder wenn man die parallel an mehrfach Angebote, die es in den Ballungsräumen gibt, nicht vorher bereinigt.
Danke Herr Lehner. Ganz kurz noch zu diesem Großgeräten, Herr Pichelbauer. Der größte politische Streit in dieser Angelegenheit war die Anschaffung von neuen zusätzlichen Herzgerätern. Genau. Meine ganz konkrete Frage, braucht Oberösterreich diese zusätzlichen Geräte? Wenn ja, wo? Oder ist damit nicht auch eine bestimmte Gefahr, nämlich die zu geringe Fallzahl, die mit Operationsrisiken verbunden wäre, verbunden?
Was ist Ihre Ansicht? Also, ich muss jetzt natürlich konkret auf den Herzkatheter eingehen, möchte mir aber dann herausnehmen, dass ich einen Grundsatz an dieser Diskussion schon wieder vermisse. Also Herzkatheter, das ist halt das typische Thema. Auch hier geht es wieder nur um Patienten zu generieren. Da geht es darum, dass man hübsch ist und dass man ganz toll ist. Und jetzt hat man auch einen Herzkatheter. Realistisch, sollten diese Herzkatheter wirklich richtet werden, dann hätte Oberösterreich so viele Herzkatheter, wie nach wissenschaftlichen Kriterien für 5 Millionen Einwohner reichen täten. Mit 1,2, 1,3 Millionen, ich weiß jetzt nicht, was jetzt Oberösterreich hat. Also es ist eine vierfache Ausstattung, was dazu führen muss, dass entweder, damit man die Fallzahlen und die Übung erreicht, Menschen einen Herzkatheter kriegen, die definitiv keinen bräuchten. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, so rund um diese Herzkatheterdichten, stellt man auch fest, dass dort einfach zu viele Herzkatheter pro Einwohner gemacht werden. Also es besteht der Verdacht, dass Menschen ohne ausreichende und harte Indikation plötzlich eine Untersuchung kriegen, die immerhin, und das darf man nicht vergessen, zu 0,8% tödlich endet. Und wenn man das sich überlegt, ja, dann kann man einfach nicht einen Herzkatheter erstellen, nur weil es lustig ist oder weil man damit noch hübscher ist. Und da komme ich aber jetzt auch zu dem, woran es mir schon wieder hier fehlt an dieser Diskussion. Es wird schon wieder so ums Krankenhaus gesprochen und was toll und wie schön und es geht beim Gesundheitssystem um eine optimale Versorgung. Die beste Versorgung ist, so zumindest sagt es die Versorgungswissenschaft, die nicht im Spital endet. Also geht es eigentlich bei dieser Diskussion um vermeidbare Spitalsaufnahmen. Und wenn wir heute die Diskussion um vermeidbare Spitalsaufnahmen nicht führen, sondern eben wieder führen, wir machen es eh billiger oder wir machen es eh effizienter und wir haben nur mehr 5 Euro pro irgendwas kosten, dann ist die Diskussion verfehlt. Es geht darum, ein System zu errichten, wo man nach Tunlichkeit Spitalsaufnahmen vermeidet.
Das war ja schon der Ansatz ganz zu Beginn, weil wir festgestellt haben, die Krankenhausaufenthaltshäufigkeit ist zu dicht, ist zu hoch, zu viele Menschen kommen zu oft ins Krankenhaus, werden ins Krankenhaus überwiesen. Das ist auch die ideale Brücke, jetzt ins Plenum zu gehen. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, vor allem jene, die natürlich hier auch fachlich angesprochen sind, sich zum Thema zu Wort zu melden. Es geht um die offenbar auch bessere Versorgung. Beginnen wir gleich mit der Allgemeinmedizin. Vielleicht, Herr Dr. Zillig, Sie können sich aber auch, wer dann dazu was zu sagen hat, gleich melden. Ich würde Sie bitten, nur dazu kurz aufzustehen, es aus kameratechnischen Gründen, um das dazu zu sagen und sich im gegebenen Fall dann auch noch kurz selbst vorzustellen. Ja, niedergelassene Allgemeinmediziner, von denen man jetzt sagt, werden immer weniger. Auch hier die demografische Kurve, werden immer älter, haben Sorge, es gibt zu wenig. Wie hören Sie diese Diskussion zu?
Ja, mein Name ist Wolfgang Zillig. Ich bin Allgemeinmediziner in Linz seit 28 Jahren und erlebe die Diskussionen zur Gesundheitsreform ja auch schon über viele Jahre mit. Ich muss diesmal dem Herrn Dr. Pichelbauer sehr zustimmen, dass auch aus unserer Sicht es so ist, dass die Diskussion vorwiegend über den Spitalsbereich geführt wird. Richtig. Es ist zwar richtig, dass natürlich hier das meiste Geld in die Hand genommen werden muss, dass aber das Gros oder die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung vorwiegend im niedergelassenen Bereich stattfindet. Und wenn man im stationären Bereich etwas verändern will, dann muss man im niedergelassenen Bereich die Strukturen zur Verfügung stellen, nicht nur MRs, denn im niedergelassenen Bereich wird nicht nur diagnostiziert, sondern es wird auch behandelt. Und es ist ja in den meisten Fällen glücklicherweise nicht notwendig, die Patienten in Spitäler weiter zu überweisen. Wir sind der Meinung, dass es die sogenannte Gesundheitspyramide oder die Versorgungspyramide, an deren Basis die niedergelassene Ärzteschaft mit primär dem Hausarzt steht.
Was fordern Sie denn konkret? Weil wir können jetzt weniger in den Vortragsbereich gehen, sondern was fordern Sie konkret, wenn die Allgemeinmediziner, die praktizierenden Ärzte draußen das hören, wo sagen Sie, wo drückt der Schuh, was brauchen wir?
Wir brauchen eine andere Finanzierung. Es muss möglich sein, dass man im niedergelassenen Bereich mehr Leistungen anbietet, als derzeit möglich ist. Das ist die einzige Möglichkeit, um diese Verlagerung auch in einer guten Qualität im niedergelassenen Bereich sicherzustellen.
Diese Finanzierung ist natürlich Angelegenheiten der Kassen. Wir haben Kassenvertreter hier unter uns. Vielleicht darf ich den Dr. Kiesel von der Gebietskrankenkasse bitten. Wie stehen Sie zu dieser Forderung, mehr aus dem Spitalsbereich in den Bereich der niedergelassenen Ärzte zu verlagern, was natürlich auch eine Verlagerung, eine deutliche Verlagerung der Finanzierung bedeutet? Es würde zu Lasten der Kassen gehen.
Ja, mein Name ist also Franz Kiesel, komme von der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse, bin dort Ressortdirektor. Ich habe natürlich einige Stichworte mitgenommen jetzt aus dieser Diskussion. Das erste jetzt, also die GKK sei so zurückhaltend jetzt im niedergelassenen Bereich. Vielleicht vorweg einmal gesagt, es ist eine Illusion zu glauben, dass mehr niedergelassene Fachärzte zu einer Entlastung im Spitalsbereich führen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir haben also gerade vor kurzem eine...
Wo haben Sie diese Erfahrung her? Versorgungswissenschaftlich ist es einfach Nonsens.
Darf ich vielleicht kurz ausreden? Wir haben gerade vor kurzem eine entsprechende Studie gemacht und diese Studie zeigt eines ganz deutlich. Dort, wo die meisten Spitalsbetten sind, dort, wo die meisten Ambulanzärzte sind und dort, wo die meisten niedergelassenen Fachärzte sind, dort werden die Spitalsbetten am häufigsten in Anspruch genommen, dort werden die Fachärzte am häufigsten in Anspruch genommen und dort werden also auch die Ambulanzärzte am häufigsten in Anspruch genommen. Und das hat nicht mit dem Einzugsgebiet zu tun, sondern das ist also eindrucksbereinigt, auch altersstrukturbereinigt. Das ist also eine veritable Studie.
Entschuldigung, darf ich kurz mit einem Beispiel nachhaken? Leser haben bei den Oberösterreichischen Nachrichten angerufen, wonach es im Bereich Ischl Facharztmangel in einigen Fächern gibt. Und diese Patienten, die in Ischl keinen Facharzt finden, gehen natürlich ins nächstbeste Spital.
Richtig.
Ist das von der Hand zu weisen oder ist das nur ein Trugschluss dieser Leute?
Zweiter Punkt, und der ist richtig, also wir haben regionale Versorgungsengpässe. Wir haben aber, und das ist auch heute in der Diskussion schon sehr gut angesprochen worden, wir haben das Problem der Umverteilung. Und derzeit, und das wird der Herr, auch sogar der Herr Bichlbauer bestätigen, derzeit läuft die Planung in der Form ab, wenn irgendwo ein Bedarf geortet wird, ein Fehlbedarf, eine Mangelversorgung, dann wird dort eine zusätzliche Struktur aufgebaut. Ohne aber in den Bereichen, wo es eine Überversorgung besteht, diese Struktur abzubauen. Wir als Oberösterreichische Gebietskrankenkasse gemeinsam mit der Ärztekammer für Oberösterreich bemühen uns schon die letzten Jahrzehnte, kann man schon fast sagen, dass es zu einer entsprechenden Umverteilung kommt und die gelingt auch. Also wir haben also die ganzen letzten, ich glaube, 15, 20 Jahren keine Stelle mehr im Zentralraum besetzt, Facharztstelle, sondern wirklich die Stellen in den ländlichen Bereich verlegt und dort auch jede zusätzliche Stelle, und wir haben viele zusätzliche Stellen geschaffen, dort installiert. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, wir haben damit zugegebenerweise durchaus entsprechende noch regionale Unterschiede in der Versorgung. Wir haben aber eine sehr groß angelegte Kundenzufriedenheitsbefragung gemacht und haben festgestellt, dass wir bei der ärztlichen Versorgung, fachärztliche Versorgung, praktische Arztversorgung Bestwerte erzielen bei der Kundenzufriedenheit. Das heißt, 98,5% der oberösterreichischen Bevölkerung, weil die Gebietskrankenkasse deckt ja fast die Bevölkerung, also repräsentiert jedenfalls die Bevölkerung, also fast zu 100%. Dort haben wir 98,5%.
Ich hätte ein unkenntes Wort, aber den Herrn Pickelbauer reißt schon, der möchte jetzt
komplett genug. Das heißt also, wir haben eine hervorragende Kundenzufriedenheit in diesem Bereich, auch bezüglich der regionalen Versorgung. Wir erkennen aber durchaus also unsere regionalen Probleme und arbeiten daran und verbessern ständig die Versorgung. Ich hätte aber auch noch gerne einiges gesagt, also dann, oder vielleicht auch zu später dann noch bisschen, zu dem, was wir noch tun können
in der Vernetzung. Dr. Pickelbauer was dazu sagen, bitte.
Ja. Also, diese Studie, die Sie aus Oberösterreich zitieren, würde ich gerne mal in einem Peer-Review-Verfahren und ziehen, also Fachexperten schauen lassen, wo hier die Trugschlüsse liegen. Es gibt seit 1995, 96 keine Publikation mehr, die nicht ganz klar sagt, erhöhte Krankenhaushäufigkeit ist immer Versagen der Primärversorgung. Immer. Und Primärversorgung ist nun einmal der niedergelassene Bereich. Und das ist wissenschaftlich nun einmal seit vielen Jahrzehnten ganz klar dargelegt, warum gerade Österreich anders sein soll, würde mich wundern. Wenn Sie nämlich diese Studie einmal leistungsbereinigt, nicht altersstandardisiert, sondern leistungsbereinigt, dann schaut das ganz anders aus. Und weil Sie jetzt von der Ausstattung sprechen, nochmal, die Oberösterreicher, ich will Sie nicht schlecht reden. Es kann durchaus sein, dass Sie es schaffen, eine bessere Verteilung der niedergelassenen Ärzte zu erreichen. Aber wenn ich heute, und das sind die aktuellsten Zahlen, mir anschaue, dass Sie bei Fachärzten rund 20-30% unter dem Bundesdurchschnitt liegen. Und wenn Sie bei den allgemeinen, Sie haben pro niedergelassenen Facharzt 1274, ich kann Ihnen die Zahlen dann gerne zur Verfügung stellen, das sind atemberaubende Zahlen. Und das muss man einfach so akzeptieren. Die Zahlen der niedergelassenen Ärzte sind zu niedrig. Und ich habe mir mal das erlaubt, auszurechnen, die erhöhte Krankenhaushäufigkeit, die wir in Oberösterreich verzeichnen, im Verhältnis zu anderen Bundesländern, würde Ihnen erlauben, 400 niedergelassene Ärzte zu finanzieren. Das Einzige, was Sie tun müssten, ist mit dem Bund einmal drüber, mit dem Land drüber reden. Aber klar ist eines, ja, irgendwelche Studien herauszuziehen, die dann nicht leistungsbereinigt sind und die plötzlich 30 Jahre Versorgungsforschung auf den Kopf stellen täten, zitieren Sie sowas nicht, das ist falsch.
Frau Dr. Bobi, Sie wollten was dazu sagen, glaube ich, ne? Gesundheitssprecherin der FPÖ.
Mein Name ist Brigitte Bobesil, ich bin Leiterin der Abteilung für diagnostische Radiologie an der Landesfrauen- und Kinderklinik in Linz und ich bin Gesundheitssprecherin der Freiheitlichen Fraktion. Wir diskutieren über den Versorgungsauftrag und Sie haben auch in Ihrer Einladung zu dieser Diskussion die Frage gestellt, welche Spitalsreform? Und ich sage Ihnen, eine Spitalsreform alleine keine. Sie können nicht eine Spitalsreform machen und die Versorgungsstruktur der niedergelassenen Ärzte dabei nicht beachten lassen.
Nein, bitte, da muss ich korrigieren, Frau Dr. Bobesil, so ist das nicht gedacht, das ist pars pro toto gedacht. Wenn wir über Spitalsreform reden, und so wurde das auch in den letzten Jahren, möchte ich sagen, auch in den Medien transportiert, dass Spitalsreform ein Teil ist und dass das ist auch die Brücke und der Grund, warum hier so viele eingeladen sind, auch die Allgemeinmediziner natürlich, aber genauso die Pflege, dass wir auch darüber reden, wie wird das Gesundheitssystem im Ganzen ausschauen. Da kommen wir noch
ganz,
hin.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir dieses Thema im Gesamten sehen. Und bei diesem Sehen im Gesamten muss man natürlich schauen, wenn Sie jetzt Schwerpunkte setzen wollen in Spitälern, sei es zentral oder peripher, dann müssen Sie dazu natürlich auch die niedergelassenen Strukturen mit einbeziehen und Sie müssen die niederlassenen Strukturen dementsprechend ordnen und dementsprechend herstellen. Und wenn wir sagen, wir haben zu wenig Ärzte, dann müssen wir uns sofort mal die Frage stellen, können wir überhaupt genügend Ärzte auch jetzt in der Ausbildung und im Fertigsein des Arztseins, also als Arzt einstellen. Und da stellt sich schon wieder die ganz große Frage. Wir haben nämlich zu wenig Ärzte. Wir steuern auf einen massiven Ärztemangel hin. Und wir haben jetzt zurzeit sogar auch zu wenig Ärzte, um überhaupt einmal von der Zahl genügend Ärzte zu reden. Neben der Zahl muss aber nicht nur die Zahl, sondern auch die Art, welche Ärzte wir im niedergelassenen Bereich brauchen, wenn wir Spitalstrukturen ändern, muss klar sein. Und bei den Spitalstrukturen, da haben wir natürlich in Linz schon eine große Parallelstruktur. Es gibt von der gleichen Fachrichtung in den Doppelgleisigkeiten Parallelstrukturen. Hier gibt es von der gleichen Fachrichtung 3 bis 4 verschiedene Abteilungen in den Spitälern in Linz. Da kann man sich natürlich überlegen, ist das notwendig? Und deshalb ist eines dieser Punkte bei den Spitälern, die wir ganz, 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 ganz wichtig machen müssen, ist Schwerpunktsetzung. Schwerpunktsetzung im Zentralraum, Schwerpunktsetzung in den peripheren Spitälern, klare Definition, welchen Versorgungsauftrag hat welches Spital. Und ein Thema noch, das für mich als Radiologin natürlich ganz besonders wichtig ist, das Thema der Großgeräte. Wenn wir Großgeräte nun als Kernspintomographiegeräte, also als MR-Geräte definieren, dann sind das eben heutzutage die wirklichen Großgeräte, die aber einen riesigen baulichen Aufwand erfordern und die aber auch eine wirkliche Kompetenz an Betreibern und an Personal erfordern. Und nicht nur das, wenn Sie so ein Gerät aufstellen, dann geht es ja nicht nur daran, dass Sie ein Gerät hinstellen, sondern das muss ja auch eine Auslastung haben. Und da kommen wir jetzt wieder zu den Geräten, die hier im Zentralraum stehen. Wir haben viele Geräte, aber bleiben wir bei der Wahrheit. Österreich hat im internationalen Vergleich gegenüber den anderen deutschsprachigen Ländern am wenigsten Geräte. Das Bundesland Oberösterreich hat im Vergleich mit Österreich die wenigsten Kernspintomographiegeräte. Linz hat im Vergleich mit den Städten, nimmt eine Mittelstellung ein. Dritte Stellung. Also wir haben einmal nicht so viele, wie wir die ganze Zeit argumentieren. Aber bei denen, die hier in Linz im Zentralraum konzentriert sind, da schauen Sie sich die Betriebszeiten an.
Danke.
Und wenn da Geräte nicht rund um die Uhr betrieben werden, dann können sie sehr wohl von anderen Nutzern mitgenutzt werden.
Dankeschön, Frau Dr. Pobisil. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Falls es keine gibt, dann verteile ich das Wort hier auf dem Podium. Der Herr Dr. Brock hat sich als Erster gemeldet. Dann gehen wir wieder. Warten Sie bitte noch kurz, bis das Mikrofon kommt. Und also, wenn Sie sich kurz vorstellen würden.
Mein Name ist Ingenieur Kriegner, ich bin Pensionist. Ich weiß aus der jüngsten Vergangenheit, meine Frau hat eine Gehirnblutung, dass die medizinische Versorgung in Österreich ausgezeichnet ist. Fantastisch, kann ich nur sagen. Was hier diskutiert wurde, das gefällt mir weniger. Es wird von Großgeräten geredet, einzelne Dinge, aber es wird das Gesamte nicht betrachtet. Und lösbar ist das, wie zum Beispiel in der Privatindustrie, dass man konsolidieren muss. Wenn hier so ein Durcheinander an verschiedenen Krankenhäusern der VS, so hätte der Herr Bühringer sagen, und die GESP, sie machen ja die GESPAG, und die Stadt Linz, der Dobusch, wir hauen alle auf ein Backerl und wir machen was Gescheites raus. Denn sonst müssen sie länger aktiver Landeshauptmann werden, weil sie bis dahin das Problem, was hier diskutiert wird, nicht gelöst ist.
Ich habe noch nicht vor, dass ich gehe.
Nein, ich sage nur einmal 5 Jahre dazu oder Ähnliches. Was generell das Kranksein belangt, darf man doch sagen, die Leute werden immer älter und gehen immer früher in Pension. Also ich kenne sehr wenige wie mich, der mit 62,5 in Pension gegangen ist. Die meisten liegen bei 57 und darunter gerade im Beamtenbereich. Und hier fehlt Geld für die Gebietskrankenkasse, sogar sehr viel Geld.
Jetzt liegen wir bei 60 Jahre, das muss ich jetzt zur Ehrenrettung unserer Mitarbeiter sagen, nicht bei 57.
Haben Sie da die Eisenbahner mit eingerechnet?
Nein, Eisenbahner sind keine Landesbedienstete.
Aber Beamte sind es wohl. Ja. Und ich meine, dadurch wird man, da ältere Leute immer mehr medizinische Pflege brauchen, braucht man mehr Geld. Dann gibt es sehr viele Bürger, sie sind furchtbar dick, katastrophal dick, die gehen mit 30 Kilogramm zum Arzt, verlangen Medikamente und wollen dort behandelt werden. Und das auf Kosten der anderen Bürger. Warum tut man da als Arzt nichts? Gar nichts tut man. Die gerne mal zur Rechenschaft zogen. Nicht alle 2 Jahre auf Kur schicken, sondern mal sagen, wie sie ihren Körper selbst sehen und was sie daher bereit sind, dafür zu zahlen. Und wenn man im Kleinen anfängt, bei den Patienten, beim Arzt, und dann weitergeht zu den Krankenhäusern, da kann ich nur empfehlen, gehen Sie zu McKinsey oder gehen Sie zu Roland Berger und die sollen einmal den Laden durchsuchen. Und dann braucht man nicht mehr 10 Jahre diskutieren. Danke.
KPMG.
Bitte nehmen wir mit. Damen noch dazu, bitte.
Mein Name ist Renate Steiner. Ich bin Krebspatientin, wurde aus dem AKH entlassen mit der Diagnose nicht operierbar, erledigen Sie Ihre Sachen und zum Sterben, auf Deutsch gesagt. Mein Bericht hat begonnen am 15. Dezember, Tagesklinik Curetage, 15. Jänner Blutsturz, 28. Jänner heißt Gebärmutterentfernung, 8. Februar Anruf, Gebärmutter bösartiger Tumor, Eierstöcke müssen zur Vorsichtsmaßnahme entfernt werden, 24. Februar Entlassung im AKH, wo der Oberarzt in der Anwesenheit meines Mannes uns das so erklärt hat, er hat operiert, er möchte die Nachuntersuchung machen, er weiß, wo die Narbenbildungen sind und möchte mich nach 3 Monaten wieder sehen. Ich bin nicht zum niedergelassenen Frauenarzt gegangen, sondern wieder in das AKH zu diesem gewissen Oberarzt. Am 7. Juni, wo zu bedenken ist, ich wurde am 24. Februar entlassen, am 7. Juni.
Frau Steiner, ich habe volles Verständnis und ja? Sie ist auch Betroffenheit dafür, Ihr Schicksal. Ich würde nur bitten, dass man es vielleicht konzentriert. Was wollen Sie dem Dr. Brock fragen in dieser,
nein,
oder worin orten Sie?
Ich wurde bitte. 3-mal Krebs operiert. Es wird immer von diesen Großgeräten gesprochen. Es wurde nie eine CT noch ein MR gemacht. Dann habe ich am 7. Juni wurde ich auch im Krankenhaus nicht untersucht. Mir wurde vom 25. Februar ein Befund hingelegt, dass eine Chemo oder eine Bestrahlung nicht schlecht wäre. Wurde wieder nicht untersucht, bin nach Hause gegangen, habe eine Woche später 40 Fieber gehabt. Wir wohnen in Enns, haben in Enns ein Krankenhaus, wo es ja kein richtiges Krankenhaus mehr ist, wo mir der Hausarzt hingeschickt hat und der hat einen Ultraschall gemacht und hat festgestellt, ich habe schon wieder einen Tumor im Darm. Mhm. Dann sagt dieser Arzt im Enser Krankenhaus zu mir, war die letzte CT gemacht, sagte ich, bei mir wurde noch nie eine CT gemacht. Okay. Der war total entsetzt, dass bei diesem Krankheitsbild noch nie eine CT gemacht wurde. Diese Geräte stehen. Ja, ja. Und du musst als Patient ein Bittgesuch einreichen, dass sie das machen.
Können wir es konkret in eine Frage
genau. Gehen wir die Frage gibt's, weiter, Sie haben es klar definiert. Gibt es
Radonierung, ist das vorstellbar in unserem System? Ohne jetzt auf den Einzelfall konkret einzugehen.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier eine Knappheit der den Ausschlag gegeben hat, dass diese Untersuchung nicht gemacht worden ist. Ich kann jetzt auf Ihren Fall leider nicht
Wer entscheidet, wie oft dieses CT oder MR gemacht wird, wenn dieses Gerät, ist das ausgelastet einen ganzen Tag oder nicht?
Ich mache einen Vorschlag, es sitzen von uns auch Zeitungsredakteure da, wir können nach der Sendung, ich glaube, weil wir dort zu sehr ins Konkrete gehen, nach der Sendung uns zusammensetzen und wir werden auch darüber berichten, wenn es irgendwelche Vorkommnisse gegeben hat, die berichten Sie.
Ja, aber ich wollte jetzt nur mal sagen, ich war nachher dann wieder
nach der Chemo. Zu weit führt jetzt, wenn wir das in der Sendung ausgewirkt debattieren.
Ja, ich war nach der Chemo wieder auf der Krebsstation und ich wurde am Samstag eingeliefert und ich habe von Samstag bis Mittwoch gedrängt, eine CT zu machen.
Ich mache Ihnen das Angebot nochmal. Wir setzen uns nachher zusammen und dann machen wir eine größere Runde und debattieren wir das ausführlich und
vielleicht
länger.
Vielleicht gehen wir zu einem Punkt, der mir wichtig erscheint, der hier auch aufgetaucht ist. Sie haben ja auch vom Hausarzt gesprochen, beziehungsweise dort, wo wird ein Patient dann tatsächlich einmal angesehen, als Mensch wahrgenommen, als Patient wahrgenommen. Und da spielt ja, das ist schon angezogen worden, es können nicht nur die Spitäler sein, es muss auch müssen auch die niedergelassenen Ärzte sein. Ich möchte Dr. Bickelbauer noch einmal fragen, welche Arbeitsaufteilung Fachärzte, Hausärzte, aber auch Pflegedienste, denn wenn wir davon reden, dass die Gesellschaft und dass wir alle älter werden, wird es auch Pflegedienste geben müssen, weil sonst tritt der Fall häufiger ein, dass wenn jemand, ich sag mal, 14 Tage auf Urlaub fährt, unter Umständen die Großmutter ins Krankenhaus wandert. Und das in ein teures Akutbett. Das muss man auch dazu sagen. Bitte, was musste da geändert werden?
Auch da sind wir wieder bei einem Phänomen in Österreich. 1978 hat die WHO vorgeschlagen, also 1978, 40, 30 Jahre her, WHO vorgeschlagen, wie man ein Gesundheitssystem organisieren sollte. Und da ging es eben darum, möglichst alle Dienstleistungen aus dem Gesundheitsbereich, beginnt bei der Prävention und endet bei der Palliativ- und Hospizversorgung, möglichst dezentral, möglichst wohnortnah durch sogenannte Primary Health Care Teams, also Primärversorgungsteams, abgearbeitet werden.
Wer gehört da dazu?
Da gehört eben der Arzt dazu, der Physiotherapeut, die Krankenschwester, da gehören auch Psychologen dazu, das sind die Gesundheitsdienstleister, die möglichst vor Ort leben und arbeiten sollten. In medizinischen Versorgungszentren, ein Wort, das man uns nicht sagen darf. Wenn das dort nicht abgefangen wird, dann ist es ganz klar, dass der Patient anfangen wird zu wandern. Und dann ist es eben so, dass er irgendwann einmal ganz klar in einem Krankenhaus landet. Und wenn Sie mich fragen, was man tun muss, und deswegen würde ich ja auch eben stolz sein, wenn halt die Krankenhaus-, die Spitalsreformdiskussion damit beginnt, dass sie versuchen soll, jene Patienten zu identifizieren, die man wohnortnah ambulant behandeln könnte. Wenn das also das Ziel einer Spitalsreform wäre und dann mit diesem Thema man beginnt, mit den Kassen zu diskutieren, wie man sich diese Patienten dann ambulant versorgt, dann wäre viel gerettet. Allerdings ist das, muss man auch zugeben, im österreichischen System fast undenkbar. Ja.
Frau Schwarz, bitte.
Es ist schon angesprochen worden, wir brauchen mehr als nur die medizinischen und die Großgeräte. Wenn in der Diskussion etwas fehlt, fehlen jetzt die Pflegekräfte an der Stelle, dass die eigentlich einen wesentlichen Beitrag leisten. Darum auch die Pflegekräfte und deren Expertise in die Spitalsreform. Das war ein wichtiger Punkt. Und Sie haben es schon angesprochen, wenn wir primär regional gut versorgen, dann haben wir die bessere untere Versorgung. Wir können viele Leute einen Krankenhausaufenthalt ersparen. Weil freiwillig geht dann nicht unbedingt die meisten ins Krankenhaus. Und was mir da auch in der Diskussion und was da ganz schwierig ist in der Umsetzung in Oberösterreich schon seit Jahren ist, wir brauchen eine bessere medizinische und pflegerische Versorgung in Alten- und Pflegeheimen. Wir haben die Situation, dass oft die Diagnostik schon im Altenheim nicht möglich ist. Was macht man, oder auch die Versorgung mit Pflegekräften im Altenheim, was macht man? Man schickt es ins Krankenhaus zur Diagnostik, dann kommen sie wieder früher zurück, weil wir die Verweildauer kürzen. Dann fällt im Krankenhaus oder heraus wieder die Versorgung und dann gehen sie wieder zurück ins Krankenhaus. Und im Krankenhaus, und das ist auch noch angesprochen worden, ja, Verweildauer kürzen, bitte, wir haben schon sehr kurze Verweildauern. Und wer macht denn die ganze Aufbauarbeit in der Pflege im Krankenhaus? Wer bringt denn die Patientinnen und Patienten nach einer Operation oder auch nach einer Krankheit wieder so weit, dass sie nachher zu Hause mit einer Teilbetreuung auch gut versorgt werden können? Und da braucht man die Pflegekräfte viel mehr in der Diskussion und das geht mir einfach in der ganzen öffentlichen Diskussion auch heute wieder ab, dass die einfach den Stellenwert nicht haben.
Dankeschön, Frau Schwarz. Das war die Gesundheitssprecherin der Grünen und gehen wir gleich weiter zur Gesundheitssprecherin der SPÖ, die Frau Rüpper-Kelmer hat sich zu Wort gemeldet.
Ich glaube mal, grundsätzlich müsste man sagen, dass die Gesundheitsleistungen so angeboten werden sollen. Und das gilt auch dann für die Zukunft, dass man sagt, egal ob intra- oder extramural, sollte man Qualitätskriterien ansetzen. Das heißt, nimmt man Fallzahlen, nimmt man Wartezeiten, nimmt man Komplikationsraten. Das sind alles valide Parameter, die sicherlich korrekt sind, wenn man die ansetzt. Die Diskussion, wenn man sagt, da immer, es kommt in der Spitalsreform, hat man manchmal den Eindruck, man spielt den Zentralraum etwas gegen die Peripherie aus. Ich glaube, dass das sehr unfair ist, weil man hier von einer Ausgewogenheit spricht und das beinhaltet eigentlich, welche Versorgung muss peripher angesetzt werden. Und im Zentralraum habe ich eine gewisse Spezialisierung. Diese Spezialisierung bedeutet aber und setzt auch voraus, ab einer gewissen Größe muss die Medizin komplett sein. Das bedeutet, die Spezialzentren bieten ja auch für den Patienten die besten Möglichkeiten. Beispiel nur Mund-Gesicht-Verletzungen. Wenn jemand kommt mit einer schweren Schädelverletzung und er kommt in ein Spital, das lediglich über eine unfallchirurgische Ambulanz verfügt, wird einfach sehr viel Zeit vergeudet. Im Gegensatz im Zentralraum habe ich die Möglichkeit, dass ich hier die Fachbereiche Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, die Ophthalmologie, die eventuell die Neurochirurgie mit einbeziehen kann. Und das ist eigentlich sehr wichtig. Und dann noch zum Thema Großgeräte. Man hat ja manchmal den Eindruck, dass die Großgeräte, die in Linz stehen, einfach so dort stehen und sich die Patienten selber suchen. Das ist ja nicht so der Fall. Ein Großgerät holt sich ja seine Patienten nicht. Dafür gibt es ja Zuweiser. Und ich glaube auch, dass die Fallzahlen, die hier vorhanden sind, letztlich auch eine gute Qualität bieten können. Denn nur der Radiologe oder die Radiologin, ich bin selber Radiologin, man kann nur die Bereiche gut machen, die man oft macht und die man häufig macht. Und umso spezialisierter sind natürlich auch die Kollegen, die das machen. Und ein Großgerät ist und bleibt eine analytische Einheit oder Großgerät Koronarangiografie ist eine analytische und eine therapeutische Einheit, die primär mal bedarfsorientiert angeschafft werden muss und die zweitens, wenn die Mittel nicht vorhanden sind oder wenn das hochspezialisierte Personal für die Betreibung und für die Interpretation dieser Befunde nicht vorhanden sind, wenn diese Folgepunkte nicht vorhanden sind, ist das Ganze eine Fehlinvestition.
Danke, wenn wir das Mikrofon gleich weitergeben, bitte in die dritte Reihe. Der Herr Rektor Gebler hat sich zu Wort gemeldet.
Mein Name ist Gebler, ich bin schon in Pension, bin erst mit 65 in Pension gegangen, möchte ich hier feststellen. Also ich bin eine Ausnahme. Ja, ich möchte eigentlich auf einen konkreten Punkt eingenommen und nochmal auf die Pflege zurückkommen. Nochmal weg von dem hochspezialisierten Thema Krankenhäuser, der spezialisierten Krankenhäuser, das Thema Pflege. Hier geht es ja darum, dass die mobilen Dienste, die Altenpflegeheime und die Krankenhäuser eigentlich vernetzt sein sollten. Und wenn ich aber in der Realität heute mir das anschaue, dann gibt es ja einen Drehtüreffekt. Das heißt, Menschen, die also aus dem Krankenhaus entlassen werden, werden nach Hause entlassen. Zu Hause gibt es keine entsprechende Versorgung. Die mobilen Dienste sind zu schwach besetzt und auch zu wenig finanziert, meines Erachtens. Und dadurch kommen die alten Menschen, die es notwendig haben, eigentlich nicht ins Krankenhaus zu gehen, wieder ins Krankenhaus. Das ist einmal die eine Sache, die ich noch einmal hier in den Raum stellen möchte. Und das Zweite grundsätzlich. Ich beobachte diese Diskussion auch schon seit vielen Jahren. Ich glaube, es geht schlicht und ergreifend darum, das ist eine hochpolitische Frage. Und wenn man also sieht, dass die Krankenhäuser, ein Großteil der Krankenhäuser in Oberösterreich, also von der Gestpack bzw. von den Orden geführt werden, das AKH in Linz offensichtlich eine andere Farbe hat, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die Gebietskrankenkasse aus einer anderen politischen Richtung, also aus der sozialdemokratischen eher dominiert ist, dann ist das ein Dauerthema. Und wenn Sie diese beiden großen Parteien nicht endlich einmal einigen auf eine gemeinsame Linie in diesem Sektor, dann werden also, Herr Mittelbauer, Ihre Vorschläge, die gefallen mir sehr gut, nie gelingen.
Ist das letztlich ein machtpolitisches Dilemma, so wie es der Rektor Geblitz sagt, der Landeshauptmann?
Nein, ich glaube, das wird wesentlich überzeichnet, hat aber, es wäre gelogen, hat eine gewisse Bedeutung. Aber die Themen, die hier angesprochen wurden, die müssen wir, glaube ich, auch im folgenden Zusammenhang sehen. Erstens möchte ich mal dazu sagen, gegenüber dem latenten Vorwurf unserer Diskussion, das Thema des Abends heißt Baustelle Krankenhaus. Hätte man sie genannt Baustelle Gesundheit, hätte man anders angefangen. Natürlich mit der Prävention und so weiter, aber es war ausdrücklich auf das Krankenhaus konzentriert. Das möchte ich mal dazu sagen. Und wenn man jetzt die drei großen Themenbereiche, die in der Diskussion waren, herannimmt. Also einmal Punkt 1, niedergelassener Bereich kontra Spitäler. Ich sage Ihnen ganz offen, solange wir nicht eine Finanzierung aus einem Topf haben, beider Bereiche, wird jeder schauen, dass er möglichst günstig drüber kommt und der letzte, zugleich der teuerste, nämlich das Spital, bleibt über. Das ist einmal so. Jetzt ist die Gefahr des Molochs, daher könnte ich mir vorstellen, 9 Töpfe in 9 Ländern, aber dafür niedergelassener und intramuraler Bereich aus einem Topf finanziert. Dann würde vielleicht auch die Frage der Ökonomie eine größere Rolle spielen. Wir hätten über Nacht mehr niedergelassene Fachärzte, davon bin ich überzeugt, und würden weniger ins teure System Spital abgeben. Zweiter Punkt, es würde sich automatisch der Wettbewerb reduzieren. Und es ist auch ein Wettbewerb der Geräte. Und ich mache meinen Vorgängerinnen und Vorgängern der Vergangenheit keinen Vorwurf. Aber ehrlich gesagt, es waren natürlich auch Hochblütezeiten der Wirtschaft. Wenn man zurückschaut, eine gewisse Politik auf Zuruf bei den Geräten hat es schon gegeben. Ihr bestellt, wir liefern. Das muss man ganz ehrlich sagen. Denn sonst würden wir heute bei der Spitalsreform uns nicht fragen, wo wir die überschüssigen Zahlen an Geräten haben. Und das wird natürlich in der Reform eine Rolle spielen.
Danke.
Und letzter Punkt, das möchte ich noch dazu sagen, weil es einfach so ist. Angebot schafft Nachfrage. Das ist im Wirtschaftsleben so, das ist auch im Gesundheitsbereich so. Und dort müssen wir auch in der Reform ansetzen.
Dankeschön, Herr Landeshauptmann. Ich unterstelle jetzt ganz einfach, dass Sie in der Beurteilung des politischen Einflusses nicht wirklich ganz objektiv sein können. Daher möchte ich die Frage weiterreichen an den Herrn Dr. Pichelbauer.
Das Verhältnis unter uns ist sicherlich nicht vergleichbar wie das Verhältnis der Medien zueinander im Wettbewerb.
Jetzt ist zweimal im Publikum der Vorschlag einer Vereinheitlichung und einer Zusammenlegung, und so interpretiere ich es, der Träger gekommen. Herr Dr. Pichelbauer, wäre das gescheit? Kann man damit die Schreibergartenmentalität, die ja in Teilen des Gesundheitswesens besteht, könnte man die beseitigen?
Ja. Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Ich bin ja ein Neoliberaler und deswegen werde ich jetzt sofort ausreisen müssen, vermutlich. Grundsätzlich ist Wettbewerb etwas Gutes, aber dann, wenn er ist, dann muss man ihn auch so neoliberal, genau, man muss es ja auch ordnungspolitisch eingrenzen. Und wenn man heute das eine und das andere nicht macht, dann hat man das schlechteste Ergebnis. Also man könnte die Krankenhäuser alle unter einen Träger bringen und könnte dann vielleicht, ja, Niederösterreich ist ein gutes Beispiel, dass es nicht gelingt, könnte dann vielleicht eine Spitalsreform machen. Oder umgekehrt, und das wäre der Weg, den ich vorschlage, und das ist der Weg, den auch international die meisten Länder gehen, ist dann einen richtigen Wettbewerb zu erzeugen. Und zwar so, dass er nur mehr um Qualität, nicht mehr um Quantität geht und dass es die geschützten Bereiche nicht mehr geben darf. Also man muss dann auch ganz klar hergehen und Investitionsunterstützungen, die man querfinanziert, abstellen. Ja, also wenn heute, keine Ahnung, ich gehört, die Linzer AKH hat, haben eine Augenabteilung jetzt eröffnet und da ist pipifein alles ausgestattet worden, wird sich nie refinanzieren, aber es macht nichts weiter, es ist halt irgendein Steuerzahler. Die Brüder haben auch eine Augenabteilung und die wiederum müssen jedes Gerät, das sie sich anschaffen, aber sehr wohl selbst refinanzieren.
Muss man den Spitälern die Investitionshoheit nehmen?
Entweder nimmt man sie ihnen oder man gibt sie ihnen zur Gänze. Also das ist immer, Halbwahrheiten dürfen nicht sein, denn eine Marktverzerrung, wenn man Wettbewerb will, dann ist eine Marktverzerrung etwas Gefährliches. Also ich persönlich würde Ihnen die Investitionskosten wegnehmen und Ihnen nur den Betrieb geben. Also was investiert wird, wäre dann Landessache und der Betrieb so effizient wie möglich und so viel Wettbewerb wie denkbar.
Sie seid gehen so, weil ja die Gesundheitsplattform letztlich entscheidet, ob ein Gerät gekauft wird oder nicht. Ich meine, das muss man schon dazu sagen.
Ja, Herr Landeshauptmann, wir wissen beide genau, dass also dieser Großgeräteplan und das sind alles Entscheidungen, die, wie hat es ein Fondschef von der Steiermark gesagt, der Großgeräteplan, also diese berühmten Beschlussgremien, die dahinter stehen, es hat noch nie funktioniert, weil man eben immer auf Zuruf agiert hat.
In den letzten Jahren haben wir in der Plattform einiges abgelehnt, was beantragt worden ist. Ich möchte es schon dazu sagen.
Okay.
Das allgemeine Krankenhaus wurde gar nicht
mehr. Also ich muss eines schon klarstellen, Herr Kollege Pichelbauer, weil Sie hier ein Beispiel angeführt haben, das ziemlich daneben war. Die Barmherzigen Brüder und wir befinden uns im gleichen Finanzierungssystem. Also es ist nicht so, dass der eine seine Investitionen jetzt an den Steuerzahler auslagert und der andere das selber finanziert. Die Abgangsdeckung ist, glaube ich, bis auf Nuancen, die aber sicherlich nicht zugunsten des AKHs sind, du hast die gleiche. Stimmt,
ja. Herr Kollege, dann schaue ich mir an, was im AKH Linz, aber das wird jetzt zu spezifisch, an kalkulatorischen Kosten anfällt und dann bei den Brüdern und dann werden wir schnell feststellen, wie das alles anders ausschaut.
Nehmen wir noch seitens der Gesberg, den Herrn Lehner, bitte.
Also zum Thema Kooperation möchte ich schon eine Lanze dafür brechen, auch wenn unterschiedliche Trägerschaft, die ist nicht hinderlich für Kooperationen. Wir haben gerade vor einem Jahr ein Beispiel begonnen mit dem Krankenhaus der Elisabethinen. Das ist ein Ordensspital und es ist auch möglich, dass ein Ordensspital und eine sogenannte weltliche Spitalsgesellschaft sehr ordentlich und sehr erfolgreich zusammenarbeiten. Wir haben, das ist es noch nicht einmal ein ganzes Jahr aus, und wir haben also uns gemeinsam sehr gut gefunden, haben eine ganze Menge an Gemeinschaftsprojekten bereits geschafft. Wie überhaupt das Thema stärkere Zusammenarbeit und, meine Damen und Herren, auch die Belohnung von Kooperationen. Kooperation wird nicht immer belohnt. Wir brauchen Anreizsysteme. Im Gemeindebereich schaut das schon ganz anders aus. Im Gemeindebereich wird sehr genau zusammengearbeitet bereits und es gibt finanzielle Anreizsysteme dazu. Das muss man aus meiner Sicht im Rahmen der Finanzierungsdiskussion verstärken.
Danke, Minister Lehner. Auch mit Blick auf Zeit möchte ich noch den Ärztekammerpräsidenten Niedermoser das Wort geben. Bitte um kurze...
Ganz kurz. Niedermoser, bitte, mein Name. Ich arbeite in einer dieser Baustellen, aber wirklich, wir bauen dauernd. Das gehört zur Spitalsoffensive dazu. Ich möchte einfach einmal mit einem Mehr aufräumen von der Finanzierung aus einer Hand. Nicht, dass man es dauernd, wenn man es immer wieder sagt, wird es nicht besser. Ich glaube, ich bin schon 50 Jahre in Österreich und kann mir nicht vorstellen, dass diese Finanzierung aus einer Hand funktioniert, weil die politischen Lager hier nie zusammenkommen werden, das zu ermöglichen. Und ich glaube, und wir haben das schon sehr häufig vorgeschlagen, Finanzierung aus zwei Händen, zwei Töpfe zu bilden, nämlich die ambulanten Leistungen in den Ambulanzen drin und draußen im Bereich aus einem Topf zu finanzieren und die Spitäler aus dem anderen Topf zu finanzieren. Hier würde verhindern, dass die Leistungen von draußen nach drin verschoben werden, weil wir hier die Leistungen dann auch im ambulanten Bereich sehr genau abstimmen können. Und ich glaube, das wäre ein erster Zwischenschritt hin in diese abgestimmte Versorgung auch zwischen den Spitälern und dem niedergelassenen Bereich. Eine Finanzierung aus einer Hand wird es die nächsten 50 Jahre genauso nicht geben.
Dankeschön. Bitte, Dame in der dritten Reihe.
Gertrud Friebel, Pflegedirektorin der Landesnervenklinik. Ich möchte einfach den Punkt Pflege noch einmal aufgreifen und eine Forderung in die Spitalsreform mit einbringen. Es gibt Vorbilder an Ländern, wo die Pflege absolut in die Leistungserbringung mit eingebracht worden ist und dort Kosten kalmiert worden werden konnten. Und das ist ein Thema, das man in Oberösterreich mit einbringen sollte, weil es in den nächsten Jahren ganz wichtig sein wird, nicht nur auf unsere Gesellschaft als Patient zu sehen, sondern auch die Pflegekräfte zu unterstützen, die letztendlich die Letztarbeit am Patienten, egal in welchem Lebensalter, bewerkstelligen müssen.
Von denen wir ja immer sagen, dass wir mehr brauchen, Herr Landeshauptmann.
Das Zusammenführen ist vollkommen richtig. Das wird eine unserer Hauptaufgaben in der Reformarbeit sein. Wir wissen, dass es eine Schnittstellenproblematik gibt. Wir wissen, dass es einen Verschiebebahnhof gibt, wegen der verschiedenen Kosten. Da bin ich nicht ganz beim Ärztekammerpräsident. Denn ich habe nie gesagt, Finanzierung aus einer Hand. Ich habe gesagt, Finanzierung aus einem Topf. Und eines glaube ich schon, dass wir in Oberösterreich in der Lage werden, die Gebietskrankenkasse und die anderen Sozialversicherungen, das Land und die Gemeinden, wenn uns der Bund den geringen Anteil, den er dazu zahlt, gibt, in einen Topf und wir unsere Gelder zusammenlegen und gemeinsam darüber entscheiden, wie sie ausgegeben werden, dass wir dann in der Lage wären, die medizinischen Leistungen dorthin zu verlagern, wo sie gut, aber auch ökonomisch erbracht werden. Ich glaube, dazu wären wir in Oberösterreich in der Lage.
Hier, aus dem Publikum. Dritte Reihe, der Herr ganz links, bitte.
Entschuldigung, bei der Dame, dann geht es Ihnen aus, bitte.
Frank-Schlitter Rosmarie, ich bin Krankenschwester, habe Erfahrung im Krankenhaus, Mobis Hospiz und derzeit Altersheim. Also meine Meinung ist, ich glaube, man muss sich überlegen, was kann man aus dem Krankenhaus auslagern. Das sind nicht die Untersuchungen, das sind praktische Sachen wie Haut, es gehören die Hausärzte draußen gestärkt und unterstützt und auch qualifiziertes Personal dazu. Man könnte mobile Sachen machen, die man gar nicht ins Krankenhaus bringen muss. Dann das Zweite ist, wenn ich mir das Altersheim anschaue, wie viel Diplompersonal da fehlt, das ist ja Versagen der Politik aller Parteien und von mir kriegt momentan keine Partei eine Stimme, weil ich mich nicht vertreten fühle. Und ich denke mir einfach, da konnte man so viel an Qualität noch draußen bringen. Ich muss nicht im Krankenhaus erbringen. Und eine Bitte hätte ich auch vom mobilen Hospiz, ich würde mir auch vom AKH wünschen, dass die eine Palliativstation kriegt. Das ist ein großes Defizit.
Danke, Botschaft ist angekommen. Der Herr in der dritten Reihe wartet schon so lange. Ich bitte um Ihre Wortmeldung. Wenn Sie vielleicht aufstehen, dann kriegen Sie ein Mikrofon.
Mein Name ist Müller, ich bin Krankenhaustechniker, schon sehr lange. Und ich möchte eigentlich zum Thema Baustelle Krankenhaus, wie es der Herr Landeshauptmann angesprochen hat, das Ganze auf den Punkt bringen. Ganz wichtig wäre für mich, dass man trägerübergreifend den Technologierat noch herunterschraubt. Und was da ganz, ganz wichtig wäre, dass vermehrt Mitarbeit in den Normenausschüssen getätigt wird. Ich selber bin im Normenausschuss drinnen und stelle fest, dass eigentlich von der Auftraggeberseite, sprich bei mir bei der GESPAC, ich fast alleinig bin und mehr oder weniger die Industrie drinnen ist. Das heißt, da müssten wir vermehrt die Krankenhausträger beauftragen, da mitzuarbeiten. Dann könnten wir auch den Technologierat und vor allem auch die Investitionen zurückschrauben.
Danke sehr. Technologiegrad herunterschrauben, sagt ein Techniker. Vielleicht antwortet einer der Spitalsdirektoren unmittelbar darauf.
Ja, ich glaube, das wird sich aufhängen. Dazu, und da gebe ich Ihnen ganz recht, dazu gibt es eine Arbeitsgruppe, die beim Land eingerichtet ist, weil ja das von allen Trägern gekommen ist, dass wir hier Überregulierung haben und dass natürlich hier Kosten aus der Industrie sehr stark forciert werden mit Normen und mit Vorschriften, die beim Patienten als Qualität nicht mehr ankommen. Und das ist das Wichtige. Wenn es den Patienten nutzt, dann ist es nicht sinnvoll, dass man Qualitäten senkt. Aber wenn die Qualität sozusagen wenn die Vorschriften keinen spürbaren Einfluss auf die Qualität haben, dann gebe ich Ihnen ganz recht, hier könnte gespart werden. Und da gibt es eine Arbeitsgruppe Trägerübergriffe mit dem Land, mit den Experten. Und das ist in Arbeit.
Herr Landeshauptmann, zum Schluss jetzt, was wird sich tun in den nächsten Monaten? 5 Versorgungsgebiete, Großraum Linz wurde schon immer wieder angesprochen, aufgrund einer gewissen Dichte, um nicht wieder die Großgeräte zu zitieren, Mühlviertel, Pirneisenwurzen, die nach wie vor benachteiligt sind. Mit welchen Prognosen gehen Sie in diese Verhandlungen, abgesehen, dass das Budget manches korrigiert, weil Sie ja schon gesagt haben, wo wird es Veränderungen geben? Wird seitens des Personals, jedenfalls was die GESPAC anbelangt, wird es nur Verschiebungen geben, wird es auch Entlassungen geben müssen?
Also zum Ersten möchte ich die Betroffenheit der Dame, was die Pflegeberufe anlangt, noch kurz aufgreifen. Es ist grob gesagt alles ein Versagen der Politik, aber wir haben jetzt einfach mit dem Phänomen zu kämpfen, dass bei der Berufsentscheidung für Gesundheitsberufe, für Pflegeberufe sukzessive Jahrgänge heranstehen, die heute schon unter dem Geburtenrückgang gewaltig fallen. Und wenn sich heute derselbe Prozentsatz für einen Pflegeberuf oder für einen Gesundheitsberuf entscheidet wie vor 10 Jahren, dann sind das schon um ein Drittel weniger, weil der Geburtsjahrgang einfach kleiner ist. Das muss man bei allem Vorwurf an die Politik ganz nüchtern und sachlich auch dazu sagen. Zum Zweiten, ich bin der festen Überzeugung, dass die Reform gelingen kann. Wissen Sie warum? weil es in Wahrheit um eines geht. Es geht darum, dass wir das große Können, das da ist, unsere Gesundheitsberufe, dass wir das große Engagement, das da ist in diesen Berufen, dass wir das ökonomischer bündeln. Um das geht's. Ich bin für einen Wettbewerb der Qualität. 100%. Von dem lebt die Qualität des Systems, des Gesundheitssystems. Wir müssen nur schauen, dass der Wettbewerb der Qualität nicht untergeht im Wettbewerb der Quantität und dass der Wettbewerb der Qualität nicht an zu vielen Orten unter denselben Vorzeichen stattfindet. Wenn Zentrierung gelingt nach dem eingangs geleiteten genannten System, Erstversorgung, Erstbehandlung, und ich gebe recht, dem Hausarzt kommt eine größere Bedeutung zu, in der Erstbehandlung, aber auch als Wegweiser durch das Gesundheitssystem. Da bin ich hundertprozentig der Meinung. Ich bin aber auch hundertprozentig der Meinung, dass wir mehr im niedergelassenen Bereich brauchen, dass das zu einer Entlastung führt. Ich weiß, dass sogar der Bundesrechnungshof die vom Herrn Magister Kiesel vertretene Meinung in einer Querschnittsprüfung dargelegt hat. Er hat nicht immer recht. Ich bin ganz Ihrer Meinung, dass zu wenig Angebot im niedergelassenen Bereich eine zu große Inanspruchnahme der Ambulanzen und der Krankenhäuser nach sich zieht und genau dorthin die Leistungen verlagert, wo sie am teuersten sind. Also ich bin guter Hoffnung, dass die Reform gelingen kann. Aber die alle, die da sind und noch viele mehr, müssen sehr aktiv engagiert und unter Zurückstellung von Häuseregoismen und sonstigen Dingen an dieser Reform arbeiten.
Ich nehme an, deshalb sind Sie auch gekommen, Herr Landeshauptmann. Ja, mit dem Blick auf die Zeit, meine Damen und Herren, es konnte das natürlich heute nur ein kurzes Schlaglicht sein auf eine Situation, von der man seit Monaten, seit Jahren sagt, dass sie sich wird ändern müssen. Selbstverständlich, ich sage noch einmal, der Begriff Spitalsreform steht für eine Reform, für ein Umdenken im gesamten Gesundheitssystem. Etwas, was nicht zuletzt durch die Bevölkerungsentwicklung sich herauskristallisiert. Deshalb wurde zum Schluss ja auch ein Zielpunkt gesetzt auf die Bereiche Pflege und auf die Bereiche der niedergelassenen Ärzte. Es wurde schon gesagt, wie wichtig es ist, dass die Verweildauer und die Krankheitshäufigkeit gesenkt werden muss. Und es wurde auch gesagt, dass Strukturen geändert werden müssen, weil es sonst nicht nachhaltig ist. So abstrakt das klingt, ich glaube, in einigen Facetten ist es heute klar geworden, worum es im Detail dann tatsächlich geht. Ein Dankeschön natürlich an alle, die am Podium und im Saal hier mitdiskutiert haben in diesem Oberösterreich-Gespräch, das ORF Oberösterreich gemeinsam mit den oberösterreichischen Nachrichten tragen. Es wird darüber morgen und in der Zeitung dann am Donnerstag ausführlich berichtet. Johannes Jetschko, Gerald Mandelbauer wünschen Ihnen noch einen recht schönen Abend.